ARD.
Wenn wir was gelernt haben aus unserer Erpressbarkeit mit russischem Öl und Gas, dann das.
Never have a over-reliance on one single country, one single company and one single trade route. Don't put all eggs in one basket.
Nicht alle Eier in einen Korb legen. Also sich nicht abhängig machen von einem Land, einer Firma oder einem Lieferweg, sagt der Chef der Internationalen Energieagentur Fatih Birol. Das wissen wir alle und trotzdem waren diesen Winter die Gasspeicher so leer wie nie. Ja, nicht mal in der großen Energiekrise vor 4 Jahren. Beunruhigt war aber niemand so richtig, außer ein paar Warnungen und steilen Überschriften im Boulevard, war Ruhe im Karton. Nun zwitschern die Vögel draußen und angeblich naht der Frühling, aber wir gucken trotzdem nochmal aufs Gas. War da was mit Mangel? Und wie sind wir für die Zukunft aufgestellt? Ist die Kuh wirklich langfristig vom Eis oder schaffen wir neue Abhängigkeiten? Wenn ihr all die Schlagworte, die da immer fallen, von Diversifizierung über Gasspeicherbetreiber bis hin zur strategischen Notfallreserve für Gas mal wirklich verstehen und die Zusammenhänge checken wollt, dann hört diese Folge 10 Minuten Wirtschaft, dem Podcast, von dem ihr euch gerne abhängig machen dürft, wenn ihr nämlich auf fundierte und trotzdem kompakte Hintergrundinfos steht. Heute mit unserem Experten für Energie und Gas, Jürgen Webermann aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion und mit mir, Astrid Kühn, seit wärmstens willkommen. Hallo Jürgen, schön, dass du da bist.
Hallo Astrid.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir hat sich der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, echt als oberster Mahner eingeprägt. Spart Gas, hat der immer gesagt, es könnte sein, dass es knapp wird. In diesem Winter war der Mann aber tiefenentspannt und das, obwohl das der kälteste Winter seit langem war und auch die Füllstände der Gasspeicher ja teilweise sogar unter 20% waren, also niedriger als in der Energiekrise vor 4 Jahren. Und begründet hat Müller das so.
Wir haben inzwischen die Situation, dass wir erstens aus Norwegen sehr stabiles Gas über die Pipelines in der Nordsee bekommen. Wir haben die Situation, dass wir aus Belgien und Holland stabil Gas bekommen. Wir können jetzt inzwischen auch Gas aus Frankreich bekommen. Die Infrastruktur ist geschaffen worden und mit den 4 Flüssiggasterminals an Nord- und Ostsee hat Deutschland erstmalig eigene Importkapazitäten aufgebaut und darum sind die Gasspeicherstände nach wie vor wichtig, aber sie sind nicht mehr der alleinige Indikator, wie das noch vor 3 oder 4 Jahren der Fall war.
Jürgen, haben wir wirklich so gut diversifiziert, also unsere Gasversorgung auf mehrere Säulen gestellt und teilst du die Einschätzung von diesem nicht mahnenden Müller?
Ja, ich teile die Einschätzung tatsächlich. Ich glaube wirklich nicht, dass die Versorgung gerade jetzt noch in irgendeiner Form gefährdet ist oder auch gefährdet war. Und das liegt daran, dass, hat er ja auch angedeutet, wir unser Gasgeschäft auf ganz andere Grundlagen gestellt haben. Also vor dem russischen Überfall auf die gesamte Ukraine, da waren wir vor allem abhängig von Russland und russischem Pipeline-Gas. Ne? Das heißt, wenn Russland da Gas reinfüllt, dann kommt es bei uns an. Wenn es das aber nicht tut, dann kommt bei uns gar kein Gas mehr an. Und jetzt haben wir vor allem gesetzt auf Flüssigerdgas, also kurz LNG heißt das. Und das kommt zwar zum großen Teil gerade aus den USA, aber insgesamt sind wir dadurch viel flexibler geworden.
Da finde ich die Größenordnung ganz spannend, nämlich 95% des LNG, das wir bekommen, kommt aktuell aus den USA. Allerdings macht das LNG halt nur rund 10% unserer gesamten Gasimporte aus. Einige mahnen trotzdem jetzt von neuen Abhängigkeiten und zwar von den USA. Jürgen, was sagst du dazu? Ist das begründet?
Ich finde die Abhängigkeit gar nicht so dramatisch, wie einige das so darstellen. Das liegt einfach daran, dass wir relativ schnell auf andere Lieferanten ausweichen können, wenn jetzt tatsächlich mal aus den USA aus irgendeinem Grund weniger kommen sollte. Das Gas wird per Schiff geliefert und so ein Schiff, das kann man auch aus Katar kommen lassen oder auch aus anderen Ländern, Australien zum Beispiel. Und das war eben früher beim Pipeline-Gas, hatten wir gerade besprochen, ein bisschen anders. Wir sind also wirklich auch, was diese Frage angeht, Abhängigkeiten, echt flexibler geworden und das merken natürlich auch Anbieter. Und dazu kommt halt, dass das Angebot insgesamt total gestiegen ist in den vergangenen Jahren. Also gerade nach dem Überfall auf die Ukraine war es so, dass die Preise fürs LNG, fürs Flüssigerdgas so in die Höhe geschossen sind, dass sich auch viele Investoren gedacht haben, das ist ja ein super Geschäft, ich investiere mal in neue LNG-Kapazitäten. Das haben auch ganz viele Länder getan und das führt dazu, dass wir jetzt schon ein spürbar größeres Angebot auf dem Weltmarkt haben, also aus diversen Ländern. Und ich nenne dir mal eine Hausnummer. Wenn man jetzt mal schaut, was für zusätzliche Mengen in den nächsten Jahren auf den Markt kommen, dann übersteigen allein diese zusätzlichen Mengen die ganze Nachfrage in Europa nach LNG, die wir jetzt schon haben. Und dieses Angebot hilft uns natürlich.
Naja, und die Amerikaner wollen ja auch unbedingt ihr LNG, das sie ja teuer mit Fracking fördern, in die Welt und an Europa verkaufen. Die haben also vielleicht gar nicht unbedingt ein Interesse, uns den Hahn abzudrehen. Ne? Trotzdem, die Lehre ist, man weiß ja nie, und deshalb empfiehlt auch Klaus Müller von der Bundesnetzagentur, noch weiter zu diversifizieren.
Jetzt gibt es bisher keinen Indiz dafür, dass US-amerikanisches Gas irgendwelchen Restriktionen unterliegen würden, aber ja, zu diversifizieren, sich breiter aufzustellen, ist richtig. Und glücklicherweise wachsen gerade auch die Flüssiggasexportmöglichkeiten weltweit, sodass man sich hier aus unterschiedlichen Quellen letztendlich auch absichern kann.
Aber Jürgen, wenn es jetzt so viel LNG gibt und wir so breit aufgestellt sind, was ist denn dann eigentlich mit den guten alten Gasspeichern? Brauchen wir die am Ende vielleicht gar nicht mehr?
Doch, ich würde sagen, die brauchen wir schon noch. Die sind immer ein guter Puffer, vor allem wenn der Winter, wie jetzt in diesem Jahr, ein bisschen kälter wird als erwartet. Oder wenn dann tatsächlich mal eine Pipeline, zum Beispiel nach Norwegen, da bekommen wir noch Gas per Pipeline aus Norwegen, wenn die mal sabotiert werden sollte, also irgendein Schiff mit dem Anker diese Pipeline zerstören sollte oder wie bei der Ostsee-Pipeline ein Sprengsatz angebracht werden sollte, dann brauchen wir wirklich Speicher, um auf dem Gasmarkt auch mit LNG eben nicht jeden Preissprung mitmachen zu müssen. Und wir brauchen sie auch, um uns notfalls auch mal abzusichern, für 1-2 Monate überbrücken zu können. Dafür sind die Speicher da und auch gut.
Aha, also so ein Puffer ist dann doch nicht schlecht. Aber das Geschäft mit den Speichern, das ist ja ziemlich unter Druck geraten. Manche sagen, es funktioniert sogar gar nicht mehr. Kannst du noch mal genau erklären, woran das liegt?
Ja, das liegt vor allem an rechtlichen Vorgaben, wann diese Gasspeicher zu befüllen sind. Es ist so, dass man zu bestimmten Zeitpunkten diese Gasspeicher auffüllen muss. Sagen wir mal zum 1. August oder zum 1. September. Dann musste immer Gas eingekauft werden, damit die Speicher ihre Füllstände erreichen, die sie auch erreichen sollen. Mhm. Und dieses Flüssigerdgas wird nach Bedarf eingekauft. Das wissen eben auch die Händler und die wetten dann auf höhere Preise eben auch im Sommer. Und deshalb gibt es jetzt zwischen Sommer und Winter kaum noch Preisunterschiede. Aber das Geschäft, das funktioniert wirklich nur, wenn wir im Sommer billiges Gas bekommen, wenn unsere Heizungen aus sind. Die machen bis zu 60% der ganzen Nachfrage aus. Dann ist das Gas eben billiger. Man speichert es dann ein und verkauft es im Winter teurer. Das ist das Geschäftsmodell. Und dieser saisonale Preisunterschied, der funktioniert aber nicht, wenn im Sommer die Preise auch steigen, weil das LNG auf einmal teurer wird und irgendwelche Händler darauf wetten.
Klar.
Die EU hat auch schon reagiert und hat gesagt, okay, die Vorgaben müssen gelockert werden. Aber ob das reicht, das wissen wir noch nicht. Und jetzt stellt sich wirklich die Frage, wie es dann im nächsten Sommer sein soll. Denn du hast ja schon erzählt gerade, die Speicher waren in diesem Winter doch noch mal leerer als sonst. Die müssen also jetzt noch mal aufgefüllt werden und auch mehr als sonst aufgefüllt werden. Und da bin ich mal gespannt, ob das im nächsten Sommer tatsächlich klappt, weil ein Geschäftsmodell, mit dem man da groß Gewinn machen kann, das ist es im Moment nicht.
Okay, ich fasse mal zusammen bis hierher. Also es wäre schon nicht schlecht, über die Speicher einen gut gefüllten Puffer für den Notfall zu haben, also für den Fall, dass mit dem LNG mal was schief geht oder mit der Pipeline. Aber es bräuchte wahrscheinlich andere Anreize für die Speicherbetreiber, damit es sich wirtschaftlich noch lohnt, die Speicher auch zu füllen. Dann kommt jetzt die nationale Notreserve für Gas ins Gespräch. Würde die denn was bringen, wenn sich das Geschäft für private Anbieter eben nicht mehr lohnt?
Ich glaube ja. Das haben wir beim Erdöl auch. Das war eine Reaktion in den 1970er Jahren auf eine Ölkrise, als die OPEC-Staaten uns boykottiert haben. Seitdem gibt es eine strategische Ölreserve. Das kann man beim Gas eben auch machen. Die Frage ist halt nur, wer bezahlt das? Den Betrieb, das Befüllen der Speicher? Wird das dann umgelegt auf uns, Verbraucherinnen, Verbraucher? Und wann darf man da eigentlich Gas rausnehmen? Wann wird es tatsächlich entnommen? Das sind so Fragen, die man wirklich noch klären muss. Aber das muss jetzt auch mal schnell geklärt werden. Und es gibt aber auch Experten wie die Internationale Energieagentur, die sagen ganz klar, Notreserve, schön und gut. Aber das Beste ist, sich grundsätzlich mal etwas unabhängiger von solchen Rohstoff- und Gasimporten zu machen. Und die Grundlage dafür sind zum Beispiel erneuerbare Energien. Die muss man nicht importieren. Oder in den Ländern, wo es sie noch gibt, auch die, böses Stichwort Kernkraft. Mit dem Strom aus beiden kann man dann zum Beispiel auch Wärmepumpen betreiben und keine Gasheizungen. Und das ist tatsächlich laut der Energieagentur ein guter Beitrag zur Energiesicherheit in Europa.
Also auch mehr Diversifizierung in Bezug auf die Energiequellen. Und was das Klima angeht, wären wir damit natürlich auch viel besser beraten, denn LNG ist ja wahrlich auf mehreren Ebenen ein Problem fürs Klima. Aber vorerst scheinen wir das Zeug erstmal noch mehr zu brauchen als früher. Dank dir, Jürgen, für die ganzen Einordnungen.
Sehr gerne, Astrid.
Wenn ihr wie ich bei Gasspeicher auch immer an Geldspeicher denkt und den dicken Bunker von Dagobert Duck vor eurem geistigen Auge habt, dann hilft euch vielleicht folgende Info. Gasspeicher liegen tatsächlich meistens unter der Erde. Und zwar im Gestein oder in Höhlen. Bei Porenspeichern wird Gas mit viel Druck in poröses Gestein gepresst, gewissermaßen wie in einen Schwamm. Kavernenspeicher sind künstlich ausgespülte Hohlräume in Salzstöcken. Wird der Druck reduziert, fließt das Gas zurück ins Netz und kann genutzt werden. Der größte deutsche Porenspeicher liegt im niedersächsischen Rheden. Super praktisch, aber auch relativ teuer. Gerade wenn das billig ein, teuer verkaufen für die Betreiber nicht mehr passt. Deswegen gibt's schon Anträge, Speicher vom Netz zu nehmen. Ob das die Idee ist und wie der Plan für den kommenden Winter aussieht, das werden wir für euch beobachten. Wenn ihr mehr 10 Minuten Wirtschaft wollt, dann abonniert uns gerne, empfehlt uns weiter, freuen wir uns drüber. Und auch morgen sprechen wir hier im Podcast über Energie. Dann nämlich geht's ums neue Heizungsgesetz, das die Bundesregierung ja gerade beschlossen hat. Und um die Fragen, was bitte soll nachhaltiges Erdöl und Grüngas sein und wie kriege ich das rein in meine Heizung? Seid gespannt, bis dahin macht's gut und lasst euch nicht ärgern.